Bronco und der Blicksport Podcast. Neue Woche, neues Glück. Wir reden über diverses, vor allem Fußball, Hockey.
Roger Federer.
Über seinen Stil und über den Stil, den andere nicht haben.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Gut, IB ist Meister.
Fantastisch.
Endlich ist es soweit.
Fantastisch.
Gefühlt haben wir uns über Wochen durchgequält, wenn es dann endlich soweit ist. Die Frage war noch, Sofameister oder nicht? Das ist ein besonders schöner Ausdruck, Sofameister.
Gibt es das eigentlich schon lange, den Ausdruck? Ich frage mich das. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie vor 5-6 Jahren, hat sich der eingebürgert. Wahrscheinlich ist irgendein Deutscher, wahrscheinlich irgendein Bildredakteur mal auf die Idee gekommen. Also Bild-Zeitung, nicht einer, der in der Bildredaktion arbeitet. Auch ein schöner, ehrenwerter journalistischer Beruf, leider vom Aussterben bedroht, völlig zu Unrecht.
Also der Bildredakteur oder der Bildredakteur?
Der Redakteur, der Bilder aussucht und sich Gedanken macht zu diesen Themen den ganzen Tag. Nicht der Redakteur, der bei der Bild-Zeitung arbeitet. Vielleicht ist es auch eine andere deutsche Boulevard-Zeitung, der Express oder so. Egal, der Sofameister. Ich weiß gar nicht, das geht ja immer so als Schreckgespenst, Sofameister werden. Wenn ich jetzt IB-Spieler wäre, mir wäre das relativ egal, glaube ich, wenn das Meister wird. Genau, im Endeffekt.
Der Spieler wird das auch egal sein.
Weil man muss ja sagen...
Konstrukt für Fans, für Konsumenten.
Man muss ja sagen, die haben seit irgendeinem September gefühlt gewusst, dass sie Meister werden. Es hat ja vielleicht auch wegen dem die Eruption nicht gegeben. Man hat sich gefragt, was wird passieren in diesem Wankdorf, wenn der Match abpfiffen ist und man Luzern geschlagen hat, was man ja dann sehr überzeugend gemacht hat mit 5-1. Erste Meisterschaft seit langem wieder, wo IB mit Fans feiern kann. Letztes Jahr der FCZ-Meister wurde, vorher zweimal pandemiemässig eingeschränkt. Was für Gefühle, was für Emotionen können wir da führen? Und am Schluss muss man sagen, es war eine relativ brave Meisterfeier, ist auch okay. Aber in meiner Interpretation schon auch so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, das Ergebnis von dieser Meisterschaft, wo einfach sehr früh klar war, auf was es wird rauslaufen und dann einfach noch sich die ein oder andere Rekordfrage stellt, wird man so früh Meister wie nie? Das hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass das nicht wird möglich sein, weil ich bin dann doch nicht so gefordert, oder nicht so gefordert, weil sich selber nicht so gefordert hat. Man hat das Gefühl, sie haben zum Teil auch die Handbremse ein bisschen angezogen. Ja, und dann kommt das raus. Also, herzlichen Glückwunsch auf Bern, hochverdient, klar, beste Mannschaft, von A bis Z, ich glaube, das kann man so sagen, auf Positionen, wo ich persönlich jetzt Anfang der Saison gedacht habe, uiuiui, also im Goal, Rajoppi, wo muss der David Vobaumos ersetzen, wo letzte Saison, wo er frisch auf Bern gekommen ist, und er das ja auch schon hat müssen machen, recht gewackelt hat am Anfang, jetzt ziemlich einen Sprung gemacht, wirklich eindrücklich. Also sogar auf den Fragezeichen-Positionen sicher Top-Klasse in der Schweiz. Und dann kommt denn das am Schluss dabei raus.
Die Meisterschaften sind ja eigentlich mal so konstruiert worden, damit es Spannung gibt bis am Schluss. Also dass du möglicherweise am Schluss noch ein entscheidendes Spiel hast, so ähnlich wie es in den Playoffs vorkommt. Ohne dass man Playoffs hat, nicht konstruiert worden sind die Meisterschaften mit dem Modus dafür, dass jemand so überlegen ist. Ich glaube, wenn man das gewusst hat, hat man es verhindert. Ist jetzt gerade die einzige Liga, die ich im Kopf habe, die verfolgen nicht sehr viel. Also die anderen Ligen, die ich verfolge, vor allem die Premier League, wo es recht spannend ist an der Spitze. Sogar in der Bundesliga ist es freimal spannend. In der Schweiz hat man es doch in den letzten paar Jahren immer so einen Zustand gehabt. Letzter oder FCZ. Ist auch nicht im letzten Spiel erst Meister.
Nein, 16 Punkte Vorsprung auf IB mindestens gehabt.
Genau, jetzt ist es schon wieder so weit. Vorher war es auch so gewesen. Also, ich weiß nicht, man tut schon gut daran, mindestens über den Modus zu diskutieren. Die Frage ist einfach, gibt es eine Lösung? Wahrscheinlich nicht.
Nein,
basiert nicht auf dem Zufallsprinzip, dass dann irgendjemand mal kann den herausfordern kann, der besser spielt oder besser ist als alle anderen.
Das Problem ist auch, also es gibt ein paar Ligen, die das Jahr so funktionieren. Also in Spanien ist es sehr klar. In Italien ist es noch klarer. Napoli, wo aber lustigerweise, also ich weiß es nicht im Detail, aber budgetmässig jetzt nicht wird der andere enteilt sein, sondern einfach den besseren Job gemacht haben dürfte. England ist eng, Deutschland ist eng, du hast gesagt. Ja. Aber, also eben, Deutschland ist, wird man dann müssen sehen, ob das nächstes Jahr wieder so ist oder ob Bayern München angestachelt das von dieser Schmach, dass man jetzt ja bis auf die letzten Meter und Meisterschaft muss kämpfen, vielleicht noch einmal eine Investitionsoffensive anschiebt. Also dort, ja.
Das werden sie in Zukunft verhindern. Mindestens mal der Versuch, wirklich bewusst darauf einzuschaffen, dass man möglichst früher schon Meister ist, dass man nicht wieder in die Situation geraten, wo man so kritisiert wird. Gut, sie haben es selber initiiert mit dem Rauswurf vom Nagelsmann. Wir haben, glaube ich, darüber geredet. Dort hat es angefangen. Also sie haben nicht viel dafür getan, dass es nicht so weit kommt, dass man eben auch dafür kritisiert wird, nicht 20 Punkte Vorsprung zu haben.
Gut, man muss sagen, wo sie den Nagelsmann rausgeschmissen haben, sie sind zwei gewesen, jetzt sind sie erst.
Jetzt gerade schon, ja. Letzte Woche sind es aber nur Zweiter. Ja. Und, aber es ist schon interessant, auch wenn Deutschland irgendwie selbst sogenannte seriöse Zeitungen spüren sich nicht mehr. Zum Beispiel die Süddeutsche, die schwankt auch hin und her, oszilliert zwischen der Katastrophe und jetzt ist wieder alles gut. Da frage ich mich dann schon, ja, wo ist da der Gesamtüberblick? Also eigentlich könnte man das ja erklären. Es ist ja gut für die Bundesliga, wenn Bayern mal nicht so souverän sind. Gleichzeitig kann man das in München fast nicht mehr akzeptieren, dass man nicht mehr so überlegen ist.
Das Problem ist ja etwas anderes.
Das sind auch kein Problem, das sind einfach Fakten.
Okay. Aber der Haken liegt noch jemand anders, nämlich dort, dass Bayern ja eigentlich mit den Voraussetzungen, die sie mitbringen, und da ist IB nicht auf dem gleichen Level, logischerweise, aber mit den Voraussetzungen, die sie mitbringen, müssen die Meister werden, weil sie haben einfach viel mehr Möglichkeiten als Dortmund finanziell und der Rest hat nachher nochmal einen grossen Abstand. Also, wenn man sich die Bundesliga-Zahlen anschaut, die finanziellen Voraussetzungen, also als Fan, wird einem sehr schnell klar, warum es so läuft, wie es gelaufen ist in den letzten Jahren. Und dann kann man natürlich schon sagen, es läuft schlecht, so, weil man müsste eigentlich tatsächlich, wenn man die schöne Tabelle, die ich glaube, der Heribert Bruchhagen immer gemacht hat, lange Vorstandschef bei Eintracht Frankfurt. Er hat immer geschaut, wie viele Mannschaften, die man hinter sich gelassen hat, die ein höheres Budget haben als man selber. Das war für ihn nachher ein Indiz dafür, ob es eine erfolgreiche Saison war oder nicht. Weil sehr oft ja, kommt die Tabelle dann halt gleich so aus. Und dann gibt es Outliers, wie wir pseudo-intellektuelle Englischsprachige sagen, wo entweder über- oder unterperformen. Ja, also wenn man vielleicht, jetzt sind wir bei den Bayern gelandet, schon das ist schnell gegangen. Es ist auch so ein grundlegendes Fußballthema, glaube ich, in dieser Zeit. Also es steht ein bisschen für die Zeit und für den Punkt, wo der Fußball im Moment ist in Europa, an vielen Orten. Selbst eben, wenn es ausnahmsweise enge Meisterrennen gibt oder ausnahmsweise andere Meister, also in Deutschland ein enges Meisterrennen, in der Schweiz vor einem Jahr der FCZ, das völlig überraschende Meister, den niemand gesehen hat, am Ende ist dann gleich sehr oft so, dass man eigentlich im Voraus jemanden abschätzen kann, wie es läuft. Und das kann, das hast du eingangs gesagt, das kann nicht im Sinne vom Erfinder sein. Und auf eine Art tut es mir auch leid, und ich glaube, die weiss es Mitleid nicht, aber für jetzt eine Mannschaft wie IB, für die Spieler, die eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben, die, ich glaube, wirklich eigentlich dürfen stolz sein auf das, was sie erreicht haben. Es fehlt am Schluss durch das, dass der Wettbewerb nicht so spielt, wie man sich ursprünglich mal vorgestellt hat, dann schon auch noch eine Komponente. Ob die jetzt emotional ist oder auch leistungsmässig, dass man in einzelnen Matches müssen als Limit gehen oder darüber raus. Es gibt jetzt noch den Cup-Final, das ist in irgendeiner Form, je nachdem, vielleicht ein kleiner Ersatz für das. Aber in der Meisterschaft hat man einfach alles platt gewalzt. Man hat den Job gemacht, man hat seine Überlegenheit ausgespielt und hat wie so eine Maschine das abgearbeitet, wie man es machen muss.
Ja, aber das ist ja nicht das Problem allein von der Meisterschaft, sondern auch vom internationalen Wettbewerb. wo für die Mannschaften ganz wichtig ist, auch weil es Einnahmequellen generiert. Gleichzeitig musst du noch dafür sorgen, dass du konkurrenzfähig bist auf dem internationalen Niveau. Und für die Schweizer Liga bedeutet das noch die Mannschaften, die über einen gewissen Zeitraum mehr Geld kassieren können aus dem internationalen Wettbewerb, weil sie dort auch recht weit kommen. Das ist auch eine Auszeichnung. Mühen die Kader zur Verfügung haben, was eben beides können machen. Und wenn die das richtig machen, dann bedeutet das für eine Schweizer Meisterschaft, aber auch für eine deutsche Meisterschaft, dass es dann einen gibt, der vorne weg ist und den Rest kann nicht mehr mitheben. Und solange es keine Massnahmen gibt, sage ich jetzt einmal, wo man das Ganze regulieren kann. Man kennt es aus Nordamerika, dort ist Parität das Wichtigste, das heisst, Konkurrenzfähigkeit von der Liga per se muss gewährleistet sein, dass es eben genau das nicht gibt. Ich glaube, in Nordamerika, wenn es zum Beispiel im Football von vornherein klar wäre, wer Super Bowl gewinnt, ich weiß nicht, ob es noch 10% von diesen Zuschauern hätten, wenn man von Anfang an sagen könnte, die haben eh keine Chance. Oder die gewinnen alles. Man hat Favoriten wie überall und man hat Underdogs. Aber es ist immer möglich, dass plötzlich einer kommt, wenn er seinen Job gut macht. Nur haben die anderen Mittel zur Verfügung als wir. Wir haben das Strafsystem nicht, Regulatorien wie Salary Cap zum Beispiel, was es im Hockey gibt in Nordamerika. Wo man gesehen hat in den letzten Jahren, ja, es ist ja so, wenn man gut schafft, soll man auch dafür belohnt werden. Aber die, die unten drin sind, die haben immer wieder Chancen, sei das mit richtig geschicktem Draft dann eben auch zu den besten Spielern zu kommen. Was es bei uns nicht gibt, da funktioniert der Wettbewerb ganz anders, im Fußball sowieso. Also du kannst gar nicht dafür sorgen, dass sich das irgendwie reguliert, außer du stellst alles auf den Kopf.
Das müsste man ja wahrscheinlich machen im Endeffekt. Also
man müsste IB in der Schweiz, blöd gesagt, das Geld entziehen.
Ja, klar.
Und müsste es umverteilen. Müsstest am Letzten oder am Aufsteiger mehr Geld geben als am Meister. Dann sagt der zu Recht, wie das bei Bayern München auch passiert. Ja, aber wir sorgen ja dafür, dass die Liga überhaupt erst noch attraktiv ist. Ohne uns würde das ja niemandem interessieren. Das
stimmt aber nicht.
Es stimmt nicht. Das ist nicht das richtige Argument. Aber das bringt der Hoeneß jahrelang gesagt, ja, wir sorgen ja nur dafür, dass die Leute noch kommen. Abgesehen von dem finde ich es auch sehr ungesund für eine Mannschaft wie Bayern oder IB, wo dann nur noch immer Favorit ist. Das ist auch nicht im Sinn vom Sport. Die Leistungskultur diktiert das nicht, dass es einen gibt, der alles dominiert und dann immer als Favorit ins Rennen geht und alle anderen sind gegen den immer Aussenseiter. Das ist eigentlich auch nicht eine gesunde Situation im Sport.
Es ist mir aufgefallen, als ich heute in der Zeitung bei uns den Kommentar vom geschätzten Kollegen Alain Kunz gelesen habe. Über einen Meistertrainer Raphael Wicki geschrieben hat, der gesagt hat, der Wicki ist noch kein grosser, trotz dem Meistertitel. Und er hat natürlich recht, weil mit diesem Kader musst du in dieser Konstellation, die in der Schweiz herrscht, auch wenn man das zu Bern sich geweigert hat, zu sagen, die Saison, bis es so weit war, aber du musst Meister werden. Ja. Die Meisterprüfung kommt jetzt, ja, Göppfinal vielleicht, aber das ist ein Spiel, da kann viel passieren. Und dann ist die Frage, spielst du europäisch? Sprich, spielst du in der Champions League nächste Saison. Ich meine, das ist nachher ein Effort, wo über das rausgeht, wahrscheinlich, wo man als Schweizer Vertreter von sich kann verlangen. Jetzt hat man den Meisterweg, der müsste eigentlich machbar sein, aus IB-Sicht, also auch das. Das ist ja dann okay. Also sind jetzt nicht irgendwie Forderungen oder Voraussetzungen, die da müssten erfüllt werden, die völlig irrational wären. Aber also es hat sich so viel verschoben. Ein Meistertitel ist einfach nicht mehr gleich viel wert, weil es extrem auf den Kontext drauf ankommt. Und da glaube ich schon, also ich schwanke. Manchmal bin ich der Meinung, die Super League, also nicht die Schweizer Super League, sondern die europäische Super League, wo die Reals und Barsas und Juves von dieser Welt immer noch wetten, wenn ich das richtig verstehe. Also was man so kann lesen, die das immer noch nicht aufgeben. Wenn sich dann die Mannschaften würden verabschieden aus den nationalen Ligen, wäre es vielleicht ein Geschenk. Das wäre dann die Chance, dass man sagt, und ich weiss, die wollen eigentlich in einer nationalen Liga weiterspielen, aber dort müsste man sie dann ausbeschliessen, sagen, gut, dann spielt ihr eure Liga mit, was sind es, viermal Man City gegen Bayern, wieso nicht? Macht ruhig, aber wir spielen jetzt unsere lokale Liga wieder von vorne, wieder mit etwa gleich langen Spiessen. Und das wäre dann der Moment, wo man aufpassen müsste, dass Dortmund nicht davon marschiert, weil man nachher, weil Dortmund nachher der Krösus ist jetzt im Beispiel Bundesliga und plötzlich sämtliches Startgeld kassiert, die besten Champions League-Resultate macht, etc. Oder? Also,
ja, es ist immer ein bisschen ein Wettbewerb. Ich frage mich nur jeweils, wie weit will man den Wettbewerb gedeihen lassen? Ich erinnere mich ein bisschen an die Formel 1. Wieso versucht man nicht einfach, einen Wettbewerb zu veranstalten unter den Piloten? So, wenn man das machen will, müsste man dafür sorgen, dass die Autos möglichst gleich stark sind. Mhm. Also so, du kannst ja eigentlich nie behaupten, das ist der beste Pilot, weil der beste Pilot hockt meistens im besten Auto. Also das ist, seit die Formel 1 schauen, ist das praktisch immer so gewesen. Im Fußball würde es bedeuten, der am meisten Geld hat, der kann sich die besten Leute kaufen und gewinnt dann so.
Mhm.
Was ja auch eigentlich die Regel ist, wenn du Man City anschaust.
Das ist üblich.
Ich glaube, niemand in der Premier League hat einen Spieler, der könnte behaupten, ich würde dort einen verdrängen von der Startelf.
Ja, wahrscheinlich gibt es.
Nicht einmal der Trainer, sondern der Goalie selbst. Der hat Abschläge. Die gehen fast über das Spielfeld raus, aus dem Stehen.
Aber ich glaube, der Tätowierer von Ederson, der müsste seinen Standplatz mal verlieren. Nein, aber nein, das ist ein anderes Thema.
Das ist, das sieht, der sieht aus wie ein, darf man das sagen, wie ein Gauner. Also nicht ein Gauner im Sinne, sondern wie ein Gangster. Hat ein bisschen etwas Gangsterhaftes.
Aber das ist, ja gut, vielleicht weiß es nicht.
Also zum,
ich weiß nicht, wie man das muss interpretieren.
Ich finde es spannend.
Ja, ich staune einfach immer. Warum?
Sind wir jetzt auf das
gekommen? Ja, ich habe abgelenkt. Du hast gesagt, jeder sei so gut.
Kader, die haben. Wie könntest du das regulieren? Mit Eingriff in Modus zum Beispiel. Nächstes Jahr haben wir die schottische Variante.
In der Schweiz, ja.
Da kommt mir das Gottseg in den Sinn. Der Snack von den Engländern.
Ja, aber den haben wir, aber nicht, andere, wir nicht in der Sendung
gelettert. Zur Erinnerung,
das muss, glaube ich, so bleiben.
Das Kochzei, wo in Wurstbrät verpackt, empaniert und braten
wird. Das ist etwas Grusigste, was ich je gehört habe.
Eigentlich aber wunderbar zum Umwerfen.
Ja, und man sollte es vor allem in Richtung von einem Küderkübel werfen. Das ist ja fast der beste Wurf, den man machen kann mit Scott's Egg. Was das Lustige ist, oder das Lustige, vielleicht ist es auch ein bisschen tragisch, in der Premier League funktioniert das noch so halbwegs. Durch das, dass einfach so viel Geld reingepumpt werden würde, dass meistens zwei Teams sich relativ lang, manchmal sogar mehr, sich Hoffnungen machen auf die Meisterschaft. Dieses Jahr ist es Arsenal, wo mit einem, ich weiß nicht, wo man budgetmäßig steht, das hätte ich eigentlich können nachschauen vorher, habe ich nicht gemacht. Aber man ist sicher nicht ganz, ganz vorne mit einem vergleichbar vernünftigen Budget lang mitgemischt hat. Jetzt aber seine Grenzen aufgezeigt bekommen hat, vergangenen Mittwoch war es gewesen, gegen Manchester City im Direktduell, wo man ja, sich wacker geschlagen hat, aber am Schluss hat man eingesehen, dass das eine andere Liga ist, tatsächlich, wo man es damit zu tun hat. Und ja, dort, wenn man dann sagt, eben, am Schluss setzt sich das Geld durch, macht mir das als jemand, der ja mal als, ja, relativ. Warum fängt man auch von Sport schauen? Weil man zum einen es faszinierend findet und zum anderen, weil man nicht weiss, wie es rauskommt. Weil sonst könnte man ja tatsächlich einfach ins Theater gehen und denken, ja, ist gut geschrieben, ich weiss etwa, was kommt, top. Und dann kann man sich noch, wenn man älter wird, dann darüber aufregen, über die modernen Inszenierungen, was sich da irgendwelche Regisseure einfallen, weil es sonst langweilig wäre. Aber das Element geht im, gerade im europäischen Fußball natürlich schon ein bisschen verloren. Oder nicht ein bisschen, das ist eigentlich. Man versucht es zum Teil sogar aktiv auszuschalten, wenn man sich überlegt, wie die Fernsehgelder und die Champions League Prämien zum Beispiel ausgeschüttet werden. Also, dass du für die gleiche Leistung in einer Saison in der Champions League nicht den gleichen Betrag bekommst, weil man zum Teil unterschiedliche Verteilschlüssel hat, je nachdem aus welchem Land das die Mannschaft kommt und was sie in den Jahren vorher geleistet hat. Also man hat so viele Fallschirme drin, die dafür sorgen, dass die Reicheren immer reicher werden. Man müsste fast Sozialist werden, wenn man sich da so gehört reden.
Müsste man eigentlich. Mindestens müsste man sich überlegen, wenn man schon so ein Gefäß hat, wo der europäische Fußball ist, der europäische Clubfußball, müsste man sich da nicht an gewisse Regeln halten, denn innerhalb von dem Konstrukt, dass alle etwa die gleichen Chancen haben. Damit man eben die nationalen Ligen auch ein bisschen schützen kann. Aber das interessiert dann wieder niemanden, weil die Reichen dann sagen, ja, wir brauchen das Geld, um konkurrenzfähig zu bleiben mit den noch Reicheren.
Ja.
Und natürlich, ja, man kann der Premier League nicht diktieren, was sie zu tun hat. Dann sagen, gebt uns von dem Geld, das ihr verdient, zwingend ein paar hundert Millionen auf Deutschland ab oder auf Frankreich oder so. Was ja eigentlich jetzt nicht explizit wegen Deutschland oder Frankreich, was aber eigentlich Sinn machen würde, weil wo man die internationalen Wettbewerbe aufblasen hat, ist ja eben genau das passiert, dass immer mehr Geld gehabt. Sonst ist das Gefälle innerhalb der Liga immer grösser geworden. Es ist nicht nur einer gegangen. Also früher im Landesmeisterschaft war einer gewesen, zu Recht. Dann hat es geheißen Champions League und bist verdutzt gewesen, weil plötzlich jede Liga vier Champions gehabt hat. Aber man hat halt mehr wollen beteiligen. Mittlerweile hast du drei Wettbewerbe. Also eigentlich spielen fast alle europäisch mittlerweile, hat man das Gefühl. Oder gefühlt ist es so. Nur bringt das auf den unteren Stufen nicht so viel Geld ein, wie man sich wahrscheinlich wünscht.
Gut, da würde man zu Basel jetzt protestieren. Also ich glaube, beim FCB, wo man im Conference League Halbfinale steht, hat man eine gute Stange Geld verdient. Also da ist man bei irgendwie rund 10 Millionen, wo man jetzt schon eingenommen hat. Und ich glaube, das Geld kann man sehr gut brauchen.
Ah ja, natürlich. Im Einzelfall schon, aber im Vergleich zu dem, was es ausverdient wird, ist es ein Klacks.
Das ist sicher so. Es gibt ja auch ein schönes Szenario, dass tatsächlich 6 Schweizer Super League-Clubs europäisch spielen nächste Saison, wenn der FC Basel Conference League sollte gewinnen. Und es müsste noch der Halbfinale überstehen, nachher der Finale gewinnen, logischerweise. Und aber gleichzeitig selber nicht in den Top 5 der Liga landet, was auch nicht völlig unrealistisch ist, wenn man schaut, welches Bö, das der FCB in der nationalen Meisterschaft abgibt. Ja, und dann hat man plötzlich 6 Kandidaten, die international mindestens mal versuchen mitzuspielen. Die Frage ist dann logischerweise, wie lange die Herrlichkeit würde anhalten. Die Frage, die sich logischerweise auch noch stellt, ist, wenn wir nach vorne schauen, wir haben mit IB angefangen, ich glaube, jetzt müssen wir mit IB aus dem Themenblock raus. Die werden voraussichtlich ein paar Spieler verlieren in diesem Sommer. Am meisten genannte Abgangskandidat ist wahrscheinlich der Fabian Rieder. Sehr talentiert, immer noch sehr jung. Voraussichtlich sehr teuer.
Für?
Wird's, ja. Das finde ich jetzt wirklich schwierig zum Einschätzen, weil es wahrscheinlich auch darauf ankommt, was er sich konkret vorstellt. Also was jetzt also so Hallo erklären von Leuten, die sich auskennen damit, ist, dass er gar nicht zwingend jetzt zum Top-Top-Top-Club will, das nächste, sondern neu mal her, wo er kann spielen kann und wo er den nächsten Entwicklungsschritt macht, wie man dann so schön sagt. Also eigentlich müsste er ja zu deinen Gladbacher oder so gehen. Das wäre wahrscheinlich
das würde
für alle Beteiligten gut.
Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist. Also dort ist man auch irgendwo an einer Kreuzung angelangt, wo man sich zuerst mal muss orientieren muss, wie es weitergehen soll. Also der bisherige Weg funktioniert einfach nicht mehr. Das hast du gesehen, das glauben auch die Spieler nicht mehr, scheinbar. Also
darum kommt dann der Rieder und der glaubt es.
Ja gut, ich weiß nicht, wie lange dass der das glaubt. Dort vielleicht landet er dann in der gleichen Badwanne wie der Embolo, wo gelandet ist.
Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Aber das war ja nicht in Gladbach, sondern irgendwo
in der Nähe von Gladbach.
Ist es gewesen? Was ist denn? Ah nein, genau, aber sie haben einen Auswärtsmatch gehabt, relativ weit weg und er ist dann in meiner Erinnerung erstaunlich schnell schon wieder dort gewesen, irgendwo hinter Köln oder wo auch immer das war. Zum Basketball schauen natürlich, wie er damals glaubhaft versichert hat. Was muss passieren, dass IB nächstes Jahr nicht wieder Anfang Mai oder sogar Ende April Meister ist?
Ja, was fragst du mich da für Zeug?
Für das bist du da, die grossen Fragen vom Leben zu klären und das.
Wenn IB den Job nicht macht oder aus unerfindlichen Gründen so viele Spiele verliert und die es nicht kompensieren kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, es kann nur spannend werden, wenn IB gravierende Fehler macht oder ein riesen Pech hat.
Also, die sind auf Jahre raus unschlagbar,
das würdest du sagen. Das würde ich sagen. Nicht mehr so passieren. Ich hoffe einfach, wenn IB stolpert, dass andere da sind und nicht nur ein anderer da ist. Also da bin ich super, hast du immer das Gefühl, es ist einfach einer gut und alle anderen.
Ja, das
können wir überhaupt nicht entgegen.
Es sind mehr als ein Jahrzehnt so.
Aber wenn du natürlich Basel hast, wo eigentlich prädestiniert wäre, zum entweder auch Erster sein oder mindestens Zweiten oder Dritten ernsthafte, konstante, gute Leistung bringen, die nicht her, seit es den Machtwechsel gegeben hat.
Also seit,
die Ruhe im Vorstand.
Seit dem vorletzten Machtwechsel, muss man sagen.
Ja. Ja, für mich ist der Machtwechsel der richtige Schnitt
gewesen. Nach Häusler. Zu Burgener.
Genau. Ja. Seither hast du keine Ruhe mehr dort und was auf dem Platz passiert, spiegelt das, was auf der Vorstandsebene abgeht. Hm. Nämlich vor allem Chaos. Tut meistens nicht gut. Also, man hat in der Vergangenheit schon können direkte Verbindungen herstellen zwischen dem, was in der Teppichetage abgegangen ist und dem, was man auf dem Platz dann gesehen hat.
In der Bundesliga ist es ein bisschen knapper. Gibt es noch Hoffnung für Dortmund? Man muss ja sagen, die haben am Wochenende sehr, sehr übel mitgespielt bekommen. Die haben Freitagabend gegen Bochum gespielt. Bochum-Geschäftsführer ist er, glaube ich, korrekt. Darf mich nicht darauf behaften. Ja, Ilja Känzig hat bei uns im Vorfeld noch ein Interview gegeben und davon geredet, dass es ja Wahnsinn wäre, wenn Dortmund ausgerechnet im kleineren Wir-Derby beim kleine Erzrival, darf man das so sagen? Ja, wahrscheinlich schon. Bochum würde stolpern. Und gestolpert ist einer, der Herr Adeyemi, tatsächlich, über seinen Gegenspieler. Und eigentlich haben das alle gesehen, außer zwei Leute, der Schiedsrichter, der Sascha Stegemann und der Mann, der vor dem Videogerät hockt, der auch nicht eingegriffen hat. Also einer der klareren Penalty in der jüngere Vergangenheit, die nicht gegeben worden ist in Dortmund, auch auf der Palme. Man hat dann gefunden, man hätte nochmal einen Penalty müssen bekommen. Ich glaube jetzt eher zu Unrecht. Handspiel, was soll es sein, kurz vor Schluss. Aber man hat guten Grund gehabt, zum angefressen sein von dem, was passiert ist. Und nachher das Pech gehabt, dass Bayern, der ja wirklich nicht stabil ist, im Moment am Sonntag, zwei Tage später, gegen Hertha BSC Berlin hat dürfen spielen, dort sich lange abgemüht hat, am Schluss aber nachher sicher gewonnen hat und jetzt wieder erst ist. Also, wenn man sich, du hast es vorhin beschrieben, die mediale Aufregung anschaut, die in Deutschland um die Bayern herum herrscht, muss man sagen, ja, am Schluss ist ja dann gleich, sind sie dann gleich wieder vorne, weil alle mitspielen.
Ja, aber eben, man muss ja auf das reagieren, was passiert. Es ist immer eine Momentaufnahme, solange Meisterschaften noch laufen. Natürlich kann das wieder passieren. Jetzt haben alle wieder das Gefühl, Dortmund sei zu doof. Und nächstes Wochenende, weiß nicht, wer gegen wer spielt dort, kann es wieder ändern. Dann sind wieder die Helden und die anderen die doof. Und ja, also, ob jetzt Bayern Meister wird oder nicht, es wird knapp sein auf jeden Fall. Oder nicht so eindeutig wie in anderen Jahren. Lange denn das schon, damit die müssen alles in Frage stellen. Das muss man ja grundsätzlich immer im Sport haben, wenn man gewinnt. Nur wird es dann nicht mit der letzten Intensität betrieben, weil man gar nicht muss eigentlich oder nicht das Gefühl hat, man müsse. Aber müssen die tatsächlich alles hinterfragen, nur weil sie jetzt mal nicht ganz klar Erste sind. Ich weiß es nicht. Ich meine, ja, wenn du die Champions League Match gesehen hast gegen City, wo man da nachher den Tuchel auch behauptet hat, ja, man ist eigentlich näher dran gewesen. Nein, ist man nicht. City hat im Rückspiel mit dem 3-0 im Rücken einfach das gemacht, was nötig ist. Und logischerweise auch Kräfte, auch mit mentale Kräfte gespart.
Also aber die sind in der Champions League im, nicht das 3-0
im Halbfinale gewesen. Die sind noch im FA Cup im Finale, die können die Meisterschaft holen. Die müssen das ein bisschen ausbalancieren. Für mich war es klar das 3-0 gewesen. Also
ich weiß nicht warum. Es war enger als das. Aber
also ja gut, Bayern hat anfangs zweite Halbzeit eine kurze Druckphase gehabt, aber also richtige Chancen. Man müsste sagen, oh, die könnten zwei Goal schiessen. Man hat
sehr vernünftig geschlagen für ein Auswärtsspiel, das würde ich schon sagen. Man hat einfach 3 Goal kassiert, das nützt dann nicht unbedingt.
Ja, aber irgendwie sind sie befreit auftreten. Und das ist ja das Erstaunliche daran, wahrscheinlich einer von den ganz wenigen Matches in dieser Saison, wo die nicht Favorit gewesen sind.
Ja, das stimmt.
Das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist eigentlich bewundernswert, dass die Spieler das durchhaltend und permanent immer noch Favorit sind.
Bayern muss auf Bremen am Samstag. Hm. Immer schwierig. Naja, in den Nullerjahren war das ein Spitzenkampf gewesen. Und Dortmund empfiehlt am Sonntag Wolfsburg. Das ist die Ausgangslage. Und ich würde jetzt sagen, so wie die Saison läuft, kann alles passieren.
Also dort hätte man ja früher sich schon freuen können, wenn der Uli Hoeneß und der Willy Lemke sich gezofft haben. Wer haben wir heute Rolle gehabt gegen den, wer ist beim Marco Bode?
Frank Baumann.
Ist der nicht mehr?
Clemens Fritz Frank, ist, glaube ich, für die Sportabteilung zuständig.
Ja gut, Bremen ist auch nicht mehr in der Lage.
Ja gut, die sind jetzt
auf Augenhöhe mit den Bayern gestritten. Gerade.
Also die haben eine Saison in der zweiten Liga hinter sich und spielen eine vernünftige Saison. Ich glaube, was haben sie? 35 Punkte. Also da wird nicht mehr viel passieren nach unten, wenn es nicht mit dem Teufel zugeht.
Es sollte eigentlich lange.
Oder um es mit dem Ilja Kenzig zu sagen, es wäre der Wahnsinn. Ja. Und dann passiert genau das.
Gut.
Von dem her, man soll es nicht verschreien, aber ja, eigentlich.
Es wird wichtig sein, ob der Füllkrug zurück ist. Der ist jetzt in letzter Zeit meistens verletzt gewesen. Marvin Ducks.
Ducks allein müssen machen.
Keinen schlechten Job gemacht, aber die Schlussphase dort. Gegen wen hat er gespielt?
Werder jetzt vorletzte Match war gegen Hertha und der letzte
meine
haben sie Schalke geschlagen. Also,
nein, sie haben nicht Schalke ganz verloren.
2-1, ja.
Sie sind 1-0 geführt und dann haben sie lustigerweise in den Verwaltungsmodus geschaltet. Und das ist immer lustig, wenn Mannschaften, die das nicht können, trotzdem in den Verwaltungsmodus schalten. Und, das heisst nicht Spielkontrolle, mehr oder weniger ohne selber noch gross in Erscheinung zu treten, sondern einfach nichts mehr machen. Das sieht man häufig. Und dann passiert genau das, dass man sogar von Schalke überfahren wird. Oder? Also ich weiss nicht, wie man auf die Idee kommt, wenn man nicht Erster, Zweiter oder Dritter ist und ziemlich mit genug Selbstvertrauen ausgestattet ist, wenn man auf die Idee kommt, man könne ein Spiel verwalten. Das passiert übrigens Liverpool auch immer noch. Wenn die vom Gas gehen, ist es fertig.
Gut, die haben halt noch das Selbstverständnis, dass sie besser sind als die anderen.
Das haben sie jetzt ein paar Mal gemerkt, oder? Zum Beispiel das Spiel gegen Arsenal, wo sie herausgefordert worden sind, wieder auf das Gas. Spiel ausgeglichen.
Ja. Bremen Drexler ist es, stimmt, in der
Nachspielzeit. Nicht versuchen.
Schon verdrängt. Drexler. Dominik Drexler hat für Schalke das Goal geschossen.
2-1 geschossen, kurz vorher, aber noch in extremes gerettet gegen den Ducks, der eigentlich links können einschiessen.
Und der Holländer mit dem sensationellen Namen Sepp Vandenberg
vorher
ausgemacht. Gemacht. 21-Jährige, der Sepp Vandenberg heisst. Grossartig.
Sehr wohl.
So.
Gut.
Also, wenn wir Fußball abschließen, wir sollten.
Ja, wir sind zu Bern gewesen, bei IB, dann sind wir zu den Bayern. Jetzt gehen wir zurück auf Bern, aber zum SCB.
Ui.
Ist zwar schon länger nicht mehr aktiv, der SCB, mindestens einmal, wenn es um die Vergabe für den Titel geht. Aber trotzdem hat der SCB noch für Unruhe gesorgt, indem man den CEO Raffiner entlassen hat. Jetzt ist die Frage, was passiert mit dem CEO Raffiner?
Ja, ich nehme an, der wird jetzt sich mal neu sortieren.
Also der Aufstieg ist ja schon...
Wird ja noch gezahlt, nehme ich an.
Der wird noch ein Jahr gezahlt. Also der Aufstieg ist schon erstaunlich gewesen, Stress. Oder? Der ist Nazi-Direktor geworden, Sportchef beim HCD, dann zum SCB transferiert worden, in einem, mehr oder weniger ein Raubzug gewesen.
Also ich glaube, er hat schon sein eigenes dazu beitreten. Ich glaube er schon, dass er dort hin hätte wollen.
Ich glaube auch nicht, dass man Pistolen auf die Brust gesetzt hat.
Raubzug, das tönt so.
Gut, das ist ein bisschen salopp. Ja. Formuliert, um einen
mordend und brandschatzend durchs Landwasser
teilt. Einen abwirbt. Erstaunlich auch, wie schnell das wieder gegangen ist, wobei beim SCB alles drunter und drüber geht. An der Personalfront zumindest, was da in letzter Zeit müssen durch die flotte Lotte gedreht werden. Schon erstaunlich. Also zur Ruhe kommt der Verein auch nicht. Jetzt ist Marc Lüthi wieder zurück. Vielleicht sorgt das für irgendwelche Beruhigung auf gewissen Ebenen. Also mindestens weiss man da genau, was man hat. Und Umgang mit Sponsoren und Außenwirkung, muss ich sagen. Marc Lüthi immer recht souverän gewesen. Auch einer, der stets zu seinen Fehlern gestanden ist. Wenn es mal den Hut gelupft hat, hat er nachher gesagt, ja, habe ich gemacht, ist falsch gewesen. So bin ich halt. Ich bin noch sympathisch. Die Frage ist, was passiert mit dem Raffiner? Also seine Vergangenheit, sehr lange Sportchef, ist er nicht gewesen bei Davos. Hat es aber recht gut gemacht. Als Nazi-Direktor auch einen guten Eindruck gemacht. Ist jetzt zusätzlich noch Funktionär bei der IHF. Und aber nicht mehr CEO beim SCB. Also der Aufstieg ist eigentlich jäh gebremst worden jetzt.
Gut, das gehört ja auch ein bisschen dazu. Dass man zwischendurch, also im Sport mindestens, zwischendurch mal einen Nebel zwischen den Beinen bekommt. Und
also was aufgeht, muss auch wieder ab.
vielleicht so, ja. Jetzt wird die grosse Frage sein, wo landet er als nächstes tatsächlich? Und vor allem in welchem Bereich? Also bevor wir jetzt über mögliche nächste Arbeitgeber spekulieren, vielleicht muss ja die Grundsatzfrage mal geklärt werden. Oder eben, du hast gesagt, ist Funktionär beim Welthockeyverband. Also es deutet darauf her, dass es da schon grössere Ambitionen gibt, als in Anführungszeichen nur sportlich verantwortlich bei einem Club sein. Dass er das kann, das hat er bewiesen. Also da würde ich sagen, auch wenn er nicht lang beim HCD war, das hat vernünftig ausgesehen. Ich finde, in Bern ist es eine sehr schwierige Aufgabe gewesen. Dort ist er gekommen, ist Florence Schelling genommen gewesen. Die ist nachher dann irgendwann weg gewesen. Dann hat er im Nebenamt mit dem Sport noch verantwortet. Dann hat man den Andrew Abbott hergestellt als Sportchef. Nie ganz klar gewesen, auch, wie gross ist denn jetzt im Raffaener Einfluss noch bei dem einen oder anderen Transfer. Wird dann auch ganz viel geschwätzt. Auch nicht so wichtig, aber auch wenn man die Mannschaft jetzt in Bern angeschaut hat, die ist eigentlich in die richtige Richtung gegangen auf dem Papier. Sie hat einfach nicht so performt, um noch einmal in angelsächsischen Sprachgebrauch abzurutschen, wie man sich das erhofft hat. Trainerwechsel offensichtlich auch keine glückliche Lösung gewesen. Aber jetzt sind wir schon extrem im Sportlichen drin. Ich glaube, im Großen und Ganzen kann man dort im Reto Raffaener weiterhin gute Noten und gute Qualitäten ausstellen. Also wenn er sagt, okay, zurück zu nur im Sport, in Anführungszeichen, kann ich mir vorstellen, dann muss eigentlich jeder Schweizer Club, der Ambitionen hat, sich mindestens überlegen, finden wir nicht ein Plätzchen für den? Glaube ich schon. Also, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, EHC Alten, nichts gegen Marc Rieder, aber vielleicht kann der Kollege Raffaener dort auch noch beraten. Würde mir als Altner sehr gut gefallen. Wenn er eine Herausforderung will, warum nicht mal in Lugano anklopfen? Nicht Dominik Kelly, der ist dort, aber vielleicht will er ja auch mal eine Veränderung. Also ich glaube, es gibt eigentlich fast keine Konstellation, die ich es nicht spannend fände. Und dann gibt es noch die klassischeren Lösungen. Ich meine, die Frage ist, was passiert in Zürich? Sicher ein Club, der jetzt mit dem Scheitern in den Playoffs relativ sang- und klanglos sich muss Gedanken machen. Und wenn man den Sven Leuenberger würde wollen ersetzen, dann wäre das eigentlich eine logische Lösung.
Ja, aufgrund von lokalen Präferenzen in diesem Fall muss man es sogar verstehen, wenn du jetzt Olten vor Zürich nennst und vor Lugano. Aber nein, ernsthafte Diskussion.
Er wird nicht auf Olten gehen.
Können wir mit Olten nicht mitspielen. Es müsste Erstaunliches passieren. Also,
ja, ich sage einfach, Reto Raffaener, ja. Wenn du eine Herausforderung suchst, überleg dir es gut.
Ich glaube, das hat er in der kürzeren Frist hat er die Frage können beantworten. Und obwohl er sich es gut überlegt hat. Aber tatsächlich, ZSC wäre eine Variante, die passen würde. Ich glaube, da sind sich alle einig, dass Sven Leuenberger vom Typ her passt eigentlich nicht zum ZSC. Das hat man relativ früh gemerkt. Von das haltet er sich aber erstaunlich lang, obwohl er alles andere als erfolgreich ist. Logisch ist, dass mittlerweile wissen das alle, dass er geschützt wird von oben, von wem genau. Es muss nicht irgendjemand will das Gesicht nicht verlieren, aber jetzt muss man sagen, also wenn dort bei Zürich die Leistungskultur noch einigermaßen greift, dann muss dort irgendetwas passieren. Also du kannst das der Mannschaft nicht mehr verkaufen, dass da Leistung gefordert ist, wenn sie vom Sportchef nicht auch gefordert wird. Und das Nervöse geht durch, das Gemecker die ganze Zeit, das passt irgendwie nicht zu dem Club, der eine gewisse Souveränität ausstrahlt. Der Raffaener hat auch eine Vergangenheit bei der ZSC Lions, glaube nicht, aber beim ZSC früher noch als Spieler, bevor die Fusion gekommen ist. Wenn man Stahlgeruch verlangt, fordert, wünscht, hat man den auch gehabt. Aber ich glaube auch von der Art her, also ein bisschen das jugendliche, frische, unbeschwerte, zwar ernsthafter auch, wenn es um die sportliche Leistung geht, aber rundherum eben auch ein bisschen entspannt sein, was am Leuenberger nicht gelingt, würde passen. Die Frage ist einfach, ob der ZSC irgendeine Motivation findet, um etwas zu verändern. Eben sportlich gesehen wäre der Grund da. Also du bist einfach nicht erfolgreich. Mannschaft mit riesigem finanziellen Aufwand, jetzt zweimal zusammengestellt, wahrscheinlich auch mit der Absicht, in der neuen Halle einzuziehen mit einem Titel oder einen zu holen oder beides. Und nichts ist gelungen von dem. Dann hat man dem Trainer zugeschaut, wenn er 3 Jahre lang oder mehr nicht auf das Nachwuchskonzept gesetzt hat und hat sich dann damit entschuldigt, dass man gesagt hat, ja, man hätte es ihm gesagt. Also, dann schaust du doch nicht 3 Jahre zu. Also, das sind fadenscheinige Ausreden. Ich finde, im ZSC gibt es Handlungsbedarf. Die Frage ist, will man etwas machen oder nicht? Und dann wäre der Raffaener sicher der Richtige. Vielleicht bietet sich sogar eine Tausch an, der Leuenberger zurück auf Bern.
Macht denn der Kollege Ebert?
Das weiß ich nicht. Man findet sicher auch wieder einen Posten von den Leuenberger, den man dann halt konstruieren kann. So eine Art Supersportminister, der alles im Griff hat. Wäre möglich. Ich weiß es nicht. Für den Retter Raffaener wäre es dann allerdings ein kleiner Rückschritt, weil vom CEO in Bern zum Sportchef in Zürich, das ist, ich sage jetzt nicht ein riesen Absturz, überhaupt nicht, aber doch ein Unterschied. Und wenn der Retter Raffaener die Ambition hat, eben nicht nur als Sportfunktionär gross zu werden, sondern quasi auch als, sage jetzt mal, Sportfunktionär, der im Rang von einem Geschäftsführer ein riesen Unternehmen führen kann, dann tun sich natürlich andere Horizonte
aufreden. Gut, aber da gibt es nicht so viel
in der Schweiz
Jobs nicht, wahrscheinlich, oder?
Das heisst ja nicht, das muss in der Schweiz sein. Das wäre ja auch möglich. Gut, nein, möglich ist es nicht aus Gebrauch. Man hat sich das ja nicht irgendwie auf die Fahne geschrieben, dass man die Schweizer Hockeyspieler oder die Funktionäre irgendwo hier exportiert. Man hat ein paar in der NHL, klar. Aber sonst, wenn man schaut, die Schweden haben einen Haufen Trainer im Ausland, die Finnen haben einen Haufen Trainer im Ausland. Unsere sind nie. Die sind nicht einmal in der Schweiz. Also, man hat ein paar, aber mehr gibt es nicht. Es gibt nicht eine Nachwuchsbewegung an Trainer, die ins Ausland drängt. Funktionäre sowieso nicht. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Es wäre ein guter Erfahrungsschatz, wenn man sich mal im Ausland könnte bedienen könnte, wie es die dann so machen und das vielleicht zurückbringen würde. Aber auch das haben wir nicht. Oder? Im Ausland, in Schweden zum Beispiel, hast du Trainer, die aktive Laufbahn, dann werden sie Trainer, dann fangen sie bei den Junioren an, gehen zu den Aktiven, zu den Profis und gehen dann wieder zurück zu den Junioren. Das würde ja bedeuten, dass zum Beispiel der Arnold Gurto jetzt müsste in Davos Nachwuchs trainieren. Das wäre eigentlich der richtige Weg.
Aber will das der Nachwuchs?
Das wird in der Schweiz nie mehr machen.
Da bin ich auch nicht
Nein, das Problem ist, dass du vom Prinzip von der Altersmilde ausgehst.
Ja.
Dass die Leute sich irgendwann entspannen. Aber ja
eigentlich,
das gibt es nicht in jedem Fall.
Eigentlich müsste man das ja in der Arbeitswelt, ist das auch ein Konzept, oder? Also die Frage ist, wann bist du am leistungsstärksten? Bist du das? Löhne steigen, ja, denn die Idee ist ja, dass du immer mehr willst verdienen. Mindestens ist das so die klassische Karriere. Lustigerweise bist du aber mit 65 sicher nicht am leistungsfähigsten. Das Nein. ist nicht möglich. Und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie faul wäre oder so. Von dem her ist das ein gutes Konzept, dass man sich irgendwo an einem Punkt wieder ein bisschen zurücknimmt und dann die Erfahrung, die man ja gewonnen hat, die man allen anderen voraus hat, die jünger sind, logischerweise, zusammen mit dem Fachwissen, das man hat, wenn man dann noch einigermaßen up-to-date ist, dass immer eine geordneten Umfeld, wo vielleicht auch nicht so von der täglichen Hektik das können weitergeben können, ist eigentlich ein gutes Konzept. Wär's, aber das gibt es bei uns irgendwie nicht.
Nein, das ist nicht unser System.
Das wäre etwas für einen Mark Crawford da, wenn man
schon bei dem ZSC sind. Logisch wäre, genau, dass die Leute nachher zurückgehen, um den Nachwuchs wieder instruieren, oder? Und eben auch Vorbildfunktion könnt ausleben nachher für die jungen Spieler, wenn einer kommt, der eine riesen Erfahrung hat, einen guten Namen, ist ja nur schon das auch erfüllt gewisse, sagen wir mal, Vorbildfunktion. Aha, so funktioniert das. Also die kommen zurück, gut. Da hast du eigentlich das Prinzip erklärt von der französischen Protestbewegung, dass man nicht will bis 65 arbeiten, weil die Franzosen wissen, dass man nicht mit 65 im leistungsfähigsten ist, sondern schon mit 62. Und darum will man dann aufhören zu arbeiten. Nur schon 64 geht nicht.
Also ich glaube ja, dass man mit der Mitte 20 oder Anfangs 30 am leistungsfähigsten ist. Und nachher müsste man sich eigentlich auf Entspannung verlegen, aber auf mich hört wieder niemand. Ich glaube, ich hätte Frankreich im Sack, abgesehen davon, wenn ich das politisch würde.
Ja.
Irgendwann mal noch in eine konkrete Form gießen. Da könnte sich der andere Emmanuel aber schön
gut, ja,
schauen, wo er bleibt.
Irgendwann müsstest du erklären, wie das System finanziert.
Das ist das Problem, weil mein Französisch ist nicht so gut.
Ja gut, da könnte man dir helfen, aber die Idee müsstest du haben, wie es finanzieren willst.
Ach. Also, das
die jetzt protestieren gegen das Rentenalter 65, müssten das dann irgendwann zahlen. Das Rentenalter 62.
Genau.
Ja. Und das sagen halt, weil das ein bisschen das Geheimnis ist, auch von der Jugend. Man kümmert sich nicht um das Alter, bevor man es selber ist. Das ist auch richtig. Das
und
ist nicht
vom,
vorgesehen von den Menschen.
Und vom Populist.
Ja, gut.
Also, der sagt dann auch, jetzt machen wir, das würde ich dann auch so machen. Ich würde dann ein paar gute Gründe zusammensuchen und dann einmal gehen. Und du musst ja dann nur genug finden, wo eigentlich finde, ja, es hat recht und ich könnte doch jetzt frei haben. Pastis schon am Mittag. Ah, wobei, das ist einfach ein normaler Mittag in Frankreich.
Pastis am Mittag?
Ja. Also erst nach dem Rotwein.
Getränk,
aber,
oder?
Das ja. Okay. Ja. Das Pastis.
Das Nahrungsmittel.
Also.
Gehen wir weg von den Franzosen.
Ja, gehen wir. Ja, wo gehen wir hin? Auf Nordamerika, aber mit Schweizer Beteiligung. Hm. Unser Nationalheilige ist gesichtet worden. Früher hat man dort eigentlich so. Also, was hat man denn aufgestellt? So Altäre oder so, dort, wo Heilige gesichtet worden sind. Und was sind das Gottes? Egal. Roger Federer an der Met Gala.
Erscheinungen.
Mittlerweile jährliche Tradition, kann man sagen. Taucht regelmäßig in New York auf, zeigt also, sich und lässt sich feiern.
Da hat man tatsächlich gesehen, das war nicht eine Erscheinung, wie es die Katholiken die haben, wenn sie irgendwo in einem Muffin Madonna entdecken. Oder in einem Stück Brot,
es gibt,
das Antlitz von
Christus. Es gibt relativ viel Bildmaterial, also auch vom Roger Federer selber dokumentiert auf Instagram, hat gestellt, wie er einen Burger gegessen hat, zum Beispiel irgendwo in New York, oder den Trevor Noah getroffen. Und dann ist noch die Met-Gala zu Ehren von Karl Lagerfeld, habe ich gelesen, mit einer dunklen Sonnenbrille und einem Smoking. Also ich glaube, die Sonnenbrille hat er zu Ehren vom Lagerfeld angezogen. Smoking ist mehr oder weniger Pflicht. Als Mann dort, die Farbtupfer bzw. die kreativen Ergüste kommen dann meistens von weiblicher Seite. Und ich hätte jetzt gedacht, du als Mode-Ikone könntest du uns
vielleicht
so einen kleinen Style-Check machen, wie sich
nein, das,
die Federers geschlagen
haben. Das will ich nicht machen, weil ich das selber ja nicht höre. Also ich finde, die Leute, die sich da als Modepolizei betätigen, gibt es in unserem Haus zum Beispiel auch.
Ah, natürlich. Das ist wichtig.
Ja. Bis zu einem gewissen Punkt sogar verständlich, weil es tatsächlich Leute gibt, die sich sehr seltsam kleiden. Nur schon die Idee widerspricht eigentlich dem Prinzip von der Toleranz, wo ich ja eigentlich mit aufrechterhalten. Das Prinzip von der Toleranz. Nein, ich will, die Leute sollen sich anlegen, wie sie wollen. Da gibt es gewisse Vorgaben, das ist Black Tie, nehme ich an. Also Smoking muss man anlegen.
Tuxedo, ja.
Was gescheiter wäre, und jetzt breche ich meine eigenen Regeln, wenn man ab und zu den Frauen auch würde, gewisse Vorschriften machen. Also das Vogelkostüm, das die Frau vom Federer angehört hat, finde ich also stark grenzwertig. Also aber wirklich, wenn das der Karl Lagerfeld wüsste, dann würde, und der ist ja mal ziemlich eindeutig
also gewesen, Karl seine Lagerfeld Verriss. Hat viel Schlimmeres verbrochen, nicht?
Nein.
Ach, sicher.
Nein, so etwas nicht. Also das ist so, wenn ein hautfarbiges Kostüm mit, leider kann man das gar nicht richtig beschreiben, also fürchterlich.
Passt nein,
da überhaupt also, nicht zu ihr. Das ist,
also, ich finde das grossartig.
Daneben das so er sagen. In dem zurückhaltenden Stil vom Black Tie.
Mhm. Also das Auffallende ist ja seine Uhr. Den Hersteller müssen wir nicht nennen. Aber es ist ein sehr bekannter Hersteller, der offenbar nur ganz selten neue Versionen von seinen Modellen auflegt. Und das ist jetzt scheinbar, habe ich beim Uhren- und Schmuckportal The Athletic gelesen, das erste Mal gewesen, dass die Uhr tatsächlich in der Öffentlichkeit zu sehen war. In dieser Ausführung, also für Uhren-Afficionados, ein ganz aufregender Moment. Das ist im Roger sein, sagen jetzt mal, Farbtupfer. Bei mir kann, nein, also, excuse, ich finde das
excuse,
wenigstens wagt mal jemand etwas. Also,
du siehst nur, dass
ich aus einem,
ja, es ein Wagnis ist,
natürlich ist es
ein Wagnis. Auftritt an dieser Met.
Natürlich ist es ein Wagnis, aber das ist ja auch okay. Also gegen das ist ja nichts einzuwenden.
Nein, es ist nichts dagegen einzuwenden.
Also, statt,
ich frage mich einfach, warum macht man so
warum hätte nicht der Roger auch können in so einem Kostüm-Code? Das hat mir gefallen.
Die Antwort ist schnell da, weil er nicht
Duo
will.
Wäre.
Genau. Ja, aber so etwas will niemand. Niemand will ja, so
doch,
rumlaufen.
Mindestens jemand. Und ich finde, das, das verdient Applaus. Also wenn du schaust,
nein, das verdient keinen Applaus.
Selbstverständlich.
Also, nein.
Es unterhält mich hervorragend.
Das ist ja nicht ein Kleid im Sinn von klassischen Varianten, wo dann zu dem Smoking passt, sondern es ist einfach möglichst schrill und laut, was überhaupt nicht zu der Frau Federer passt.
Das ist aber spannend, weil Mirka Federer ist ja bekannt dafür, dass sie nichts bekannt gibt über sich seit Jahren, oder? Und ihre Statements
passt,
eigentlich...
Wer will etwas wissen von ihr?
Ich würde ganz viel
wissen. Wieso? Sie ist Partnerin von Roger Federer. Und er ist der Star.
Sie scheint es total wichtig für ihn.
Wieso?
Er war früher Profi gewesen. Also da gäbe es ganz viele Anknüpfungspunkte. Sie muss ja auch nichts sagen. Aber ihre...
Doch, wenn sie mit dem Kleid auftaucht, dann muss sie sich erklären.
Nein, eben genau nicht. Ihre Kommunikation beschränkt sich seit Jahren darauf, dass sie durch ihre Garderobe zu uns spricht. Du erinnerst dich vielleicht, sie hat vor, wann war es? Eigentlich in Australien mal, der Australian Open, der pink Bulli mit dem Tiger vorne drauf angehabt, der nachher ein Ausverkauf war.
Das habe ich verdrängt.
Der helle Wahnsinn. Das leistet sie sich offensichtlich. Sie macht das bewusst. Und wahrscheinlich lacht sie sich ins Füßchen irgendwo. Das vorher und nachher. Und denkt sich, was hat der Kessler für ein Problem? Selbstverständlich kann ich in diesem Outfit rumlaufen. Wo ja, kommen wir da hin? Ja, schaut mir zu, ich has, sagt sie. Und sie hat völlig recht.
Das wird sie nicht sagen, weil sie das gar nicht mitkriegt. Sie lebt in einer anderen Welt. Aber gut.
Also sie wird davon
also
ausgehen,
wie muss
dass
ich denn
darüber
das Kleid kann man ja nur als Hilfeschrei bei dir.
Was? Nein.
Gefangen irgendwo in einem Modediktat. Muss ich jetzt können, kurzfristig durchbrechen.
Würdest du sagen?
Ja, also mit anderen, ich weiß nicht, wie man das so erklären sollte.
Also
es ist schon eine Extravaganz. Nicht in einem guten Sinn.
Ja,
aber ich sage, sie sollen doch anlegen, was sie wollen. Mir ist einfach aufgefallen, er im
Smoking
und nebendran
sie. Nein, aber also, das ist wie die Basketballer zum Beispiel sind die spannendst angezogenen Sportler. Die spielen 82 Spiele in der NBA in der Regular Season, dann gibt es noch Playoffs. Und die müssen sich, hat man das Gefühl, jedes Mal, wenn sie ins Stadion gehen, sich überlegen, was ziehe ich an, weil wenn sie dort herkommen, warten Fotografen, was fotografieren. Und dann wird nachher darüber geredet, was haben sie an. Kann man doof finden, ist aber sehr unterhaltsam. Und ich finde, Mirka ist offensichtlich im Herzen Basketballerin irgendwo hat so die nimmt das wahrscheinlich auch nicht ganz so ernst wie alle anderen rundherum. Das ist hervorragend. Also ich gesagt jetzt, der
Federkragen,
den sie da trägt.
Bei den Partnern. Also hat man zum Beispiel, und das muss man der Angela Merkel gut halten, ihren Lebensabschnittspartner hat man nie gesehen.
Der Joachim Sauer.
Also ganz selten, man gewusst, wie er aussieht. Aber der hat sich nie aufgedrängt. Und warum auch?
Aber mir
sie ist Kanzlerin
auch nicht auf.
Und er ist der Partner von der Kanzlerin, was Privatleben ist. Doch, sie ist auf dem Bild.
Ja gut, er
aber
ist
es
ja
geht um
auch auf dem Bild. Nein, es geht nicht um ihn. Federer war eingeladen, der Met-Gala.
Aber wenn der Federer in dem Fall der Partner von der Frau Federer, und sie würde nicht Frau Federer heißen. Der Toni Koller wäre sie nicht an dieser Met.
Vielleicht eine andere Met.
Wurst.
Met-Wurst.
Vielleicht Werbung für Met-Wurst.
Könnten wir nächstes Jahr organisieren.
Nein, aber es ist
mal schauen, ob jemand darauf hineingeht.
Das ist ja. Das ist schwierig zu erklären.
Ja, ich merke es.
Also, wenn ich einen Klempner bestelle, also ein Rohrschloss oder etwas, weil ich irgendetwas Ründen habe, dann nimmt der auch nicht. Oder sie. Ihre oder ihre Partnerin mit oder Partner.
Ah, du findest
stell dir mal vor, ich lüte einem Klempner und sage, komm, wir rühnt's. Dann nimmt er seine Frau mit, sagen wir jetzt einfach mal so das frühe Rollenverständnis von früher. Nimmt er seine Frau mit und sagt, ah, übrigens, das ist meine Frau. Die ist zwar nicht, nein, die ist nicht Klempnerin, aber die ist jetzt einfach dabei und hilft ein bisschen. Und dann sage ich, aber nur weil das deine Frau ist oder was auch immer, Heißt das nicht, dass die daraus kommt? Dann sagt sie, nein, nein, mit dem nichts zu tun. Aber ich würde gleich empfehlen, jetzt das Rohr dort ein bisschen anders. Dann sage ich, nein, ich habe ihn. Ihn habe ich geholt, nicht die dazu.
Aber Mirka Federer ist ja sicher eingeladen gewesen. Es ist ja nicht so, wie du sagst, ja, ich hätte gern einen, wo man da das WC entstopft und dann kommen zwei. Und jemand hat gar keine Ahnung, sondern Mirka Federer wird mindestens wird es plus eins geheissen haben auf der Einladung. Wahrscheinlich ist es sogar spezifischer gewesen, könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ich gebe zu, ja, das ist nicht ganz bis zum Schluss überlegt.
Ein schiefer Vergleich. Also meiner Meinung nach, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, wenn Mirka Federer das gehört. Also
macht
sie hat sie zum einen eine Viertelstunde vor dem Tag vergeudet und zum anderen, wenn sie sich das wird zu Herzen nehmen, was du sagst, nein. Ruhig noch ein bisschen ausgefallener werden. Ich finde, es dürfen sich... Also man sagt so viele Awardshows, Sports Awards, jetzt ist dann Swiss Ski Award Night, die Hockey Nein, Awards gibt es auch. Es gibt ganz viele Awards und es ist immer langweilig. Es laufen alle um, als ob sie gerade im, ich weiß nicht wo kaufen, die jungen Leute heutzutage ihre Abendkleider rein, dort. Als ob sie dort gewesen wären und sich im Hallhuber oder so, gibt es das noch? Als ob sie sich dort das erste Beste bestellt hätten, das ist völlig in Ordnung, aber es gibt nichts zu reden. Und das ist, es langweilt mich wirklich, weil sonst passiert ja also Awardshows nichts. Also wer zuletzt die Sports Awards geschaut hat im vergangenen Dezember, wo glaube ich irgendwie etwa 4 Stunden überzogen haben, das hat sich immer so angefühlt, eine endlose Sendung. Und dann haben alle gleich ausgesehen. Dann lobe ich mir Mirka Federer, wo
kein Smoking
wo etwas wagt. Genau.
Gut.
Weiter so. Und ja. Nehmen es als Inspiration. Sonst sagen ja immer alle Sportler mein grosses Vorbild, meine Inspiration Roger Federer. Vielleicht gibt es Sportler-Gatten oder Gattinnen, die in Zukunft sich können überlegen können, meine Inspiration Mirka Federer. Machen.
Endsport. Mindestens für die Fasnacht.
Endsport.
Endsport.
Wir starten mit der Formel 1, weil die sind lange nicht gefahren. Jetzt fahren sie nur noch, kommen nicht mehr raus. Was ist und wird es irgendwann spannend?
Die Frage, nein, spannend wird es nicht. Gefahren sind es 4 Wochen nicht, weil die GP von China ausgefallen ist, Pandemie, immer noch ein Problem. Covid, man kennt sich China, ganz speziell gehandelt. Dafür fahren sie jetzt, glaube ich, 3 Wochen hintereinander. Zuerst ist Miami, also wir haben Baku gehabt. Miami und nachher Europa. Total verwirrt. Also niemand mehr muss sagen, dass man sich da irgendwelche Gedanken macht um einen grünen Planet oder so, sondern die Reiserei zeigt eigentlich genau das Gegenteil. Schwingen am Wochenende ist losgegangen.
Ja, und wie? 3 Schwingfest, 3 Sieger. Wenig überraschend, weil wenn einer 2 gewonnen hat, wäre er einigermaßen anspruchsvoll unterwegs gewesen. König Joel Wicki gönnt in der Innerschweiz, im Kanton Schweiz. Dazu Damian Ott und Adrian Walter, 2 Junge, die abräumen, sehr erfreulich, muss man sagen, am Thurgauer Kantonalen und am Bern-Jurassischen. Es scheint da die neue Generation ziemlich entschieden einzugreifen. Ich hoffe, das geht so weiter. In der NHL sind die arrivierten Autos, Boston Bruins, unlängst haben wir da noch sie gefeiert für ihren Punkterekord in der Regular Season, jetzt erste Runde. Sang und klanglos, ja, kann man nicht sagen, ist doch über 7 Spiele gegangen, aber überraschend gegen die Florida Panthers raus. Was Verrückt. Sagt uns das?
Bloß nicht so viele Punkte machen in der Regular Season. Das war wirklich der grösste Abstand, den es je gegeben hat. Also dass einer mit 43 Punkten Vorsprung, glaube gegen den Konkurrenten nachher in der ersten Runde bei einem Modus Best of 7 ausgeschieden ist. Wird der Runde jetzt endlich Meister? Ich hoffe es nicht. Ich forsche zuerst mal im Zeitalter vom Salary Cap hat die Playoff-Runde gewonnen. Braucht sie, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Allerdings Boston weg. Tut weh für alle, die gehofft haben, dass es im letzten Jahr von Patrice Bergeron wahrscheinlich noch mal langt für einen Stanley Cup-Titel. Im Rennen sind dort im Osten natürlich unsere Schweizer mit New Jersey, die sich 7 Spiele durchgesetzt haben gegen New York Rangers. Hoffentlich. Schön wäre Conference Final Toronto gegen New Jersey. Den Westen können wir nächstes Mal behandeln.
Sehr gut.
Genau, tippen wir noch.
Unbedingt.
Super League. Sio gegen Winterthur am Samstag am 6.
Not gegen Elend.
Genau.
Letzte, vorletzte. Alles dabei. Ja, Ich weiss doch auch nicht. Ich glaube, Vinti kommt. Ja. Die sind immer kompetitiv. Bei Sion weiss nicht, was rauskommt. Ich glaube, es gibt ein 1-0 für Winterthur. Joaquin Ardais mit dem linken Knie schießt er sich an den Kopf und von dort geht er rein nach einer Ecke. So ein Flipper-Goal, so wird es rauskommen.
Wie der heisst und wie viel das er macht, ist mir gleich, aber es gibt ein 2-0 für Winterthur.
Du setzt einfach noch einen drauf.
Die haben das geträumt. Im Wissen, dass wir am 20. Mai übrigens gehen Winterthur Servette
vor Ort.
Sicher machen wir das. Schützenwiese.
Okay. Sind wir gespannt.
Wir hören uns.
Wiederhören.
Ade.
Pro und Konter.